Ja, wir wollen weitermachen dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wer weiß noch, wo das war? Hebräer 4, genau. Ihr könnt gerne schon mal aufschlagen. Hebräer Kapitel 4. Wir haben uns letztes Mal angefangen, den großen Hohepriester Jesus Christus anzuschauen. Und ich will so ganz kurz ein bisschen wiederholen, was wir letztes Mal gesehen haben, wie Jesus als der große Hohepriester beschrieben wird. Ich werde einfach nur ein paar Schlagworte nennen. Nicht alles nochmal durchgehen. Einmal haben wir gesehen, dass es ein großer Hohepriester ist. Er ist erhaben in allen Sphären und über alle. Und wie erhaben ist er? Wir haben gesehen, er hat den Himmel durchschritten. Er hat den Vorgang des sichtbaren Himmels, er ist ihn durchlaufen und ist angekommen beim himmlischen Thron Gottes, wo er jetzt für uns Sühnung vollbringt. Wir haben gesehen, dass unser Hohepriester Jesus heißt, dass er einen besonderen Auftrag hat, den sein Name verrät. Er soll retten, Menschen retten vor Sünde. Dann haben wir gesehen, dass es der Sohn Gottes ist. Er hat göttliches Blut, könnte man sagen. Er ist ein göttlicher Hohepriester. Er ist wesensgleich mit dem Vater und auf dieselbe Stufe zu stellen. Dann haben wir gesehen, dass er Mitleid hat, dass er nicht zu fern ist, obwohl er so erhaben ist, im Himmel einsteht, ist er nicht zu weit weg für uns, dass wir immer noch zu ihm kommen können. Er hat Mitleid. Er ist nicht zu fern, sondern er nimmt sich unser an. Dann haben wir gesehen, er ist versucht worden in allem. Er ist auch ein geprüfter Hohepriester. Er wurde geprüft und er ist sündlos befunden worden. Wir müssen keine Angst haben, dass irgendwie dann die Prüfung oder wurde nicht geprüft, ist eingesetzt worden, jetzt müssen wir gucken, wie es sein wird. Nein, er wurde geprüft. Dann haben wir gesehen, dass er in gleicher Weise wie wir geprüft wurde. Das bedeutet, er wurde Mensch wie wir und hat Versuchungen wie wir erlebt. Er hat sich erniedrigt als großer Hohepriester, um für uns einzustehen, weil er Mensch dafür werden musste. Und dann haben wir gesehen, dass er ein heiliger, sündloser Hohepriester wurde. Er wurde geprüft und er ist sündlos befunden worden. Er ist ein heiliger Hohepriester. Und alle diese Sachen, wo wir uns angeguckt haben, wir haben diesen großen Hohepriester, Jesus Christus, die sollen uns dazu antreiben, am Bekenntnis festzuhalten. Das ist das, was wir letztes Mal uns angeschaut haben. Ich lese nochmal Vers 14, da wird es deutlich. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und letztes Mal haben wir ein bisschen drüber geredet, was das bedeutet. Aber das ist noch nicht alles, wozu uns diese große Wahrheit, dass wir einen Hohepriester, nämlich Jesus Christus, haben, ermutigt. Die zweite Wahrheit oder die zweite Aufforderung an uns, die lesen wir in Vers 16. Da heißt es nämlich, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Die Wahrheit, dass wir Jesus als unseren Hohepriester haben und seine Erhabenheit, sie soll uns ins Gebet drängen. Das ist die zweite Wahrheit. Und die wollen wir uns heute genauer ansehen. Also wir wollen uns heute Vers 16 anschauen. Vers 14 und 15 haben wir ja letztes Mal gemacht. Und ich würde einmal gemeinsam mit euch gerne zu Anfang den Text komplett von Vers 14 bis 16 nochmal lesen und dann wollen wir uns mit Vers 16 beschäftigen gemeinsam. Ich lese Hebräer Kapitel 4, Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist unser Vers. Und der zweite Punkt, das ist ja eine Zweiteiler-Predigt, der zweite Punkt der Predigt, den wir uns heute angucken, heißt, tritt mutig zum Thron der Gnade. Tritt mutig zum Thron der Gnade. Ich habe gerade aus der Elberfelder vorgelesen, aber die meisten haben Schlachter, deswegen lese ich nochmal aus der Schlachter vor, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Beobachtet als erstes, der Vers beginnt mit so lasst uns, so. In der Elberfelder wird es nicht ganz deutlich, aber da steht tatsächlich ein so. So lasst uns nun, oder anders gesagt, ein anderes Wort für so wäre, deshalb lasst uns nun, so lasst uns nun, deshalb lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade. Offensichtlich gibt es eine Voraussetzung, um zum Thron der Gnade zu treten. Weil etwas ist, deshalb lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Und diese Voraussetzung, die haben wir gerade im Vorliegenden genannt und letzte Predigt genauer betrachtet. Diese große Voraussetzung, die wir brauchen und die notwendig ist, das ist unser großer Hohepriester. Ohne unseren Hohepriester ist das Tor in den Thronsaal der Gnade verschlossen. Ja, die Türen sind zugerammt, sie sind mit eisernen Ketten versiegelt und die Siegel sind nicht zu öffnen von uns Menschen. Kein Schlüssel der eigenen Werksgerechtigkeit kann ihn öffnen. Egal wie oft wir versuchen würden, alleine dahin zu treten, die Türen bleiben verriegelt. Deshalb ist die Voraussetzung des Vers 14 und 15 so wichtig. Deshalb, weil wir einen Hohepriester haben, weil Jesus diese Tür zum Gnadenthron geöffnet hat, haben wir Eingang zum Gnadenthron. Deshalb ist er frei. Deshalb ist es wichtig, dass wir zwar auf dieses kleine Wort, aber so lasst uns nun. Deshalb, weil wir ihn als Hohepriester haben. Und deshalb, wenn du betest zu Gott, sei dir bewusst, du kannst beten, nur weil die Türe durch Jesus, den Hohepriester, geöffnet worden sind. Sonst würde dein Gebet gegen verschlossene Türen rammen. Es würde nicht durchdringen und damit nutzlos werden. Beobachtet weiter. Es heißt hier, so lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Das bedeutet erstens, es ist ein Aufruf oder es ist ein Befehl hinzuzutreten. Es wird aufgerufen, lasst uns hinzutreten. Als ob der Apostel zu uns sagen will und aufruft, lasst uns hinzutreten. Kommt zum Thron der Gnade. Das soll getan werden und das ist ein Aufruf, hinzutreten zum Thron der Gnade, zum Beten, zum Thron der Gnade zu kommen. Also zum einen ist es ein Aufruf, ein Befehl an uns und zweitens, gleichzeitig ist es ein Privileg. Es ist ein Privileg, was wir hier lesen. Es ist nicht so sehr das Bild eines Zwanges hier, so als ob man einen Hund reindrängt, so komm jetzt in den Thron der Gnade. Vielmehr, was wir lesen, es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung des Apostels. Eine privilegierte Einladung, ein Anrecht. Es ist vielmehr, könnte man sagen, eine Ehre, von der wir hier lesen. So lasst uns hinzutreten und das ist eine Ehre. Was wir hier lesen, ist keine kalte Aufforderung, sondern eine warme Einladung zum Thron der Gnade zu kommen. Ja, es ist sogar eine königliche Einladung, in den Königsthronsaal der Gnade zu kommen. Und ich will dich fragen, hast du vergessen, dass das Gebet eine königliche Einladung Gottes an dich ist? So lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Hast du mehr Freude an einer Einladung zum Essen, Einladung zu jemandem nach Hause? Als eine der Einladung von Gott zu beten. Von Gott selbst eingeladen. Vergiss nicht, dass diese Einladung in Hebräer Kapitel 4, Vers 16 nicht allen Menschen zusteht. Sie steht nicht allen Menschen zu. Und das macht es zu einem umso größeren Privileg. Beobachtet nämlich, es heißt hier, so lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade, uns herzutreten. Der Apostel, er schickt diese Einladung quasi nicht einfach an alle, sondern an die, die er schreibt. Und seine Empfänger, das waren Christen, an die er schreibt. Und er sagt, wir als Christen, wir haben das Privileg, diese königliche Einladung zum Thron der Gnade zu kommen. Das waren die Leute, an die er schließlich den Brief schreibt. Nur diejenigen, die Kinder Gottes sind, diejenigen, die Jesus als den Hohepriester haben, Vers 14 und 15, nur diejenigen haben diese Einladung. Nur sie sind eingeladen zum Thron der Gnade. Alle anderen, die ohne Glauben an Jesus kommen, die werden abgewiesen, die nicht den königlichen Hohepriester haben. Sie haben keine Einladung, der Weg ist für sie versperrt. Und ihr Rufen geht ins Leere. Und deshalb ist es ein Privileg, wenn wir lesen dürfen, so lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade. Nicht jeder hat diese Einladung. Und wie wenig nutzen wir sie aus. Manchmal prahlen wir damit rum, wenn wir irgendwo eingeladen wurden oder zeigen, boah, ich wurde dort eingeladen. Warum prahlen wir in dem Sinne nicht herum mit der Einladung, die wir zum Gebet haben? Die Einladung von Gott selbst. Beobachtet außerdem, wie das Gebet hier beschrieben wird, wie das Gebet beschrieben wird. Es heißt hier, es wird ja nicht eingeladen, so lasst uns nun beten. Es wird nicht gesagt. Es wird gesagt, so lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade. Und das ist ein Bild für das Gebet. Und es ist ein Bild, was sehr hilfreich ist, was uns hilft zu verstehen, was Gebet ist. Weil Gebet ist weniger ein Wortesprechen an jemanden, sondern es ist vielmehr ein Hinzutreten zum Thron der Gnade. Natürlich gehören Worte mit rein, meistens auf jeden Fall. Man kann auch ohne Worte beten. Doch beten ist vielmehr, dass wir uns mit unserem Geist, mit unserer Seele vor Gottes Thron der Gnade begeben, also bildlich gesehen. Nicht, dass unsere Seele wirklich hochfliegt in dem Sinne, aber geistlich gesehen wir uns zu diesem Thron begeben. Wir bewegen uns zu Gott hin, zu seiner Gegenwart. Gebet ist viel tiefer als einfach nur Worte, die wir sprechen. Es geht viel, viel tiefer. Und das ist das Bild, was hier gegeben wird. Ein Zutreten, ein Näherkommen zu Gott. Ein Gemeinschaft haben mit ihm, ein Nahkommen. Und Samuel Rutherford, das war ein Puritaner, er hat diese Wahrheit, dass Gebet viel tiefer geht als Worte, sehr gut zusammengefasst. Er schreibt, Zitat, Worte sind nur der Körper, das Gewand, das Äußere des Gebets. Das Seufzen ist vielmehr ein Werk des Herzens als die Worte. Ein stummer Bettler bekommt ein Almosen an den Toren Christi, sogar wenn er nur Zeichen macht, wenn seine Zunge nicht für ihn reden kann, weil er stumm ist. Tränen haben eine Zunge, Grammatik und Sprache, die unser Vater kennt. Gebet ist nicht nur ein paar Worte hochreden. Es ist ein Hinzutreten mit unserem ganzen Gemüt, mit unserer ganzen Seele vor Gott. Ein Ausschütten bei seinem Thron. Es ist viel mehr als das. Und lasst uns nicht diese Tiefe des Gebets vergessen. Es sind nicht Worte per se, sondern das Herz, es ist das Treten zum Thron. Und bevor wir uns gleich anschauen, wie wir vor dem Thron der Gnade treten sollen, kommen sollen, möchte ich zuerst, dass wir uns betrachten, wohin wir überhaupt hinzutreten. Lasst uns hinzutreten, wohin? Es heißt hier, zum Thron der Gnade, zum Thron der Gnade. Beobachtet zuerst, es ist ein Thron. Es ist ein Thron. Ja, es ist ein Gnadenthron, aber dennoch ist es ein Thron. Der Thron, das ist der Ort, wo der König gesessen hat und regiert hat, wo er quasi seine Autorität ausgedrückt hat durch sein Sitzen. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir beten. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir beten, dann gehen wir nicht mit Gott eine Tasse Kaffee trinken. Es ist nicht so. Er sagt hier nicht, wir gehen ins Kaffeegeschäft zu Gott und er macht einen Kaffee und wir sitzen und schnacken ein bisschen rum. Das ist nicht das Bild hier. Es heißt hier, wir treten vor dem Thron der Gnade.
Deswegen heißt es im Vater unser, unser Vater, der du bist im Himmel. Unser Vater, die Vertrautheit, werden wir gleich bei Freimütigkeit noch sehen, aber der du bist im Himmel. Er hat einen gewissen Höhe und Autorität, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir zu ihm kommen. Nein, wir kommen vor seinem gnädigen und herrlichen Thron, vor einen ewigen König. Und deshalb kommen wir immer mit Achtung und Ehre, mit Respekt im Gebet zu Gott. Es ist ein Thron. Das bedeutet nicht, dass wir Angst haben oder uns vor Angst, irgendwie Todesangst haben, dahin zu kommen, weil er uns gleich den Kopf abhackt. Darum geht es nicht. Wir werden gleich bei Freimütigkeit sehen, dass wir Freimut haben können. Aber es bedeutet, dass wir nicht einfach lässig zu ihm kommen können. Es gab mal einen Prediger, der hat, ich glaube von Petrenka hat es erwähnt, dass ein russischer Prediger, ich weiß gar nicht, wie es heißt, er hat gesagt, ich habe so eine gute Beziehung zu Gott, dass ich ihn einfach, auf Deutsch gesagt, den Stinkefinger zeigen kann und passiert nichts zwischen unserer Beziehung. Das ist vollkommen dumm, was er gesagt hat, vollkommen Irrlehre. Wir treten vor einem Thron. Wir treten nicht vor einfachen Menschen, wir treten vor Gott selbst, vor einem Thron. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir vor ihn treten. Wenn wir eine wichtige Besprechung haben, ein Meeting irgendwo bei unserer Arbeit, dann gehen wir mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dran. Wir gehen nicht unbedingt mit einer lästigen Haltung, weil wir wissen, das ist ein besonderer Ort irgendwie. Das ist jetzt ein besonderes Setting, sage ich mal. Da werde ich nicht einfach mit bestimmten Sachen erscheinen oder sonst wie. In der Welt kennen wir das gut, aber im Gebet müssen wir es umso mehr anwenden. Was für einen höheren Ort gibt es als dem Thron Gottes, den Thron der Gnade? Es ist ein Thron. Beobachtet außerdem, wieder, ihr kommt vor einem Thron. Ihr kommt vor einem Thron. Es ist nicht ein armes Haus, wohin ihr hinkommt. Ein armes Haus, wo es nichts zu bitten gibt. Wo die Räume leer sind und, ja, was soll ich da schon erbitten? Da gibt es ja gar nichts. Sondern ihr kommt zum König. Ihr dürft selbstverständlich mit Kleinigkeiten zum König kommen. Aber ihr dürft auch mit gewaltigen Bitten zum König kommen. Schließlich ist es ein Thron. Es ist ein Königssaal, der uns hier präsentiert wird. Kein kleines Haus. Oder denkst du, die königliche Schatzkammer von Gott ist zu klein für große Bitten? Denkst du, seine Kraft und seine Majestät, sie reicht nicht aus? Sie geht über sein Vermögen? Willst du nur Brotkrümel vom König erbitten? Wenn seine Schatzkammer voll feinster Speise und Gold ist? Es geht nicht um materielle Sachen, das ist nur ein Bild. Aber wie viel Gnade erhoffst du dir, wenn du zu Gott kommst? Ein Tropfen oder ein Eimer voll oder ein Laster voll? Ein Meer voll? Wir kommen zu einem Thron. Die königliche Schatzkammer von unserem König ist voll. Voll mit Sachen. Und wir können viel von Gott erbitten, mit großen Bitten an ihn treten. Spurgeon, er hat ein schönes Bild, in seiner Predigt, auch über Hebräer 4, Vers 16, hat er ein schönes Bild zu dieser Wahrheit. Und er sagt dort, als ein Soldat von Alexander, ich gehe mal davon aus, dass Alexander der Große ist, das stand nicht dazu, aber ich gehe davon aus, ein Soldat von Alexander dem Großen gefragt wurde, was er vom König haben will, fragte er nicht zaghaft nach dem, was er eigentlich verdient hat. Also wahrscheinlich hat er irgendwas errungen im Kampf oder so und dann hat der König gesagt, ja, kann ich was aussuchen? Und dieser Soldat, er hat nicht zaghaft gefragt beim König, sondern er hat so etwas Großes erbeten, dass der Schatzmeister verwehrt hat, es ihm zu geben. Und dann ist die Bitte vor dem König selbst gekommen. Und Alexander, als er das gehört hat, er antwortete, er weiß, wie groß ich, Alexander der Große, bin. Und er hat nach der Größe des Königs gefragt, es soll ihm gegeben werden. Er wollte zeigen, er weiß, wie viel ich drinne habe. Ich habe genug, selbst wenn er quasi das wegnimmt, das ist kein Problem eigentlich für mich. Aber für den Schatzmeister war es offensichtlich zu viel. Wie viel voller sind die Schatzkammern unseres Königs. Es gibt viel Gnade, viel Barmherzigkeit bei ihm. Genug. Lasst uns viel erbitten. Und wichtig, es geht hier darum, nicht um große Häuser, ich erbitte mir kein kleines Haus, keine Zweiraumwohnung, jetzt hier die 5-Penthouse-Villa, darum geht es natürlich nicht. Wenn wir reden davon, wenn wir lesen den Vers zu Ende, da geht es und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir brauchen Hilfe, eine andere Übersetzung, übersetzen es mit Not. Offensichtlich haben wir Not und werden wir Not haben. Darum geht es nicht, dass wir große Häuser und viel materielle Segnungen haben. Vielmehr sind diese Sachen sogar die kleinen Sachen, die wir von Gott erbeten. Bitte um viel Weisheit, um viel Gottesfurcht, um viel Erkenntnis, um ein heiliges Leben, wie es sonst bei niemanden in deinem Umfeld gibt. Ja, wir dürfen um solche Dinge beten. Der Herr hat eine große Schatzkammer. Es ist der Thron eines Königs, zu dem wir kommen. Beobachtet außerdem, es ist ein Thron der Gnade, ein Thron der Gnade. Und wie süß diese Worte für uns klingen. Es ist ein Thron der Gnade. Wir kommen nicht zu einem Thron des Gerichts, der auch in der Bibel beschrieben wird, sondern zu dem Thron der Gnade. Und das gibt uns Ermutigung. Denn weil es ein Thron der Gnade ist, gibt es einige Dinge, die uns ermutigen. Erstens, weil es ein Thron der Gnade ist, wird die Unwürdigkeit unserer Person übersehen. Weil es ein Thron der Gnade ist, wird die Unwürdigkeit unserer Person übersehen. Was meine ich damit? Ja, wir sind unwürdig, vor Gottes Thron zu treten. Aber weil es ein Gnadenthron ist, wird Sünde in Jesus Christus übersehen. Vollkommen reingemacht durch ihn. Und wir sind perfekt heilig gesprochen von Gott, aber im alltäglichen Leben sind wir noch nicht perfekt geheiligt, vollkommen geheiligt. Wir haben immer noch Befleckungen und wir kommen tatsächlich immer noch mit diesen Befleckungen zu ihm. Aber sie werden übersehen beim Thron der Gnade und mit dem Blut unseres Hohepriesters übertönt. Das bedeutet natürlich nicht, du lebst in vollkommener Rebellion zu Gott und kannst sagen, ja, ist kein Problem, es ist ein Thron der Gnade. Ich kann eigentlich immer kommen, eigentlich leben, wie ich will und Thron der Gnade kann immer dazu treten. Darum geht es natürlich nicht. Nicht umsonst sagt 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, also bei den Frauen, nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend, als solchen, die auch Miterben der Gnade des ewigen des Lebens sind. Wofür? Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Offensichtlich kann man seine Gebete verhindern mit Sünde. Wenn man hier, zum Beispiel wird es ganz konkret gesagt, Sünde kann Gebete verhindern, wenn man unbußfertig ist. Wenn man unbußfertig lebt und dann irgendwas erbittet, kannst du nicht zum Thron der Gnade kommen. Das wird nicht übersehen. Das meine ich auch nicht damit, dass Sünde übersehen wird. Aber wenn wir mit einem bußfertigen Herzen vor Gott kommen, so sind unsere besten Taten, mit denen wir kommen, trotz dessen nur Lumpen. Nur Lumpen. Aber weil es ein Thron der Gnade ist, werden selbst diese Lumpen übersehen. Und wir können zu ihm treten, durch Jesus Christus, unseren Hohepriester, der uns würdig macht. Zweitens, weil es ein Thron der Gnade ist, wird die Unwürdigkeit unseres Gebets übersehen. Wird die Unwürdigkeit unseres Gebets übersehen. Was meine ich damit? Nun, wir kommen zum Gnadenthron, nicht zu einem Gerichtssaal. Bei einem Gerichtssaal wird jedes unpassende Wort gegen dich verwendet. Wenn irgendwas ist, was nicht so konkret gesagt wurde, zack, es wird gegen dich verwendet werden. Aber nicht beim Gnadenthron. Und wie oft sind unsere Gebete mit Unwissenheit geplagt? Mit Worten, die einfach unpassend eigentlich sind. Oder manchmal sogar gar falsch ausgedrückt sind. Aber diese Sachen werden übersehen, weil es ein Gnadenthron ist. All unser Stottern, all unser Brappeln, Es wird übersehen und findet Gnade. Und wie oft kommen wir so stotternd dahin, wissen nicht, was wir erbitten sollen und stehen vor dem König der Könige. Aber weil es ein Gnadenthron ist, wird unser Stottern übersehen. Und selbst wenn wir manchmal gar keine Worte finden, regungslos dastehen, können wir trotzdem gewissermaßen beten. Ja, wir können selbst stumm hinzutreten zum Gnadenthron und einfach dort verweilen im Geist beim Herrn. Und er weiß ganz genau, einfach nur dadurch, dass wir dort sind, was wir brauchen, wenn unsere Worte es nicht ausdrücken können. Es ist ein Gnadenthron. Aber wie kann man sich diesen Thron der Gnade vorstellen? Es ist ja doch ein Ort, der beschrieben wird, gewissermaßen. Oft ist es so sehr trocken, wenn man hört, ja, Gnadenthron, Gnadenthron. Und die Bibel ist tatsächlich gar nicht so trocken, wenn es um den Thron Gottes geht. Sie ist sehr, sehr bildhaft, wenn man eigentlich durchliest, was die Bibel über den Thron Gottes sagt. Sehr viele Bilder, die uns gegeben wird, damit wir einen Geschmack davon bekommen, wie der Thron Gottes, vor allen Dingen der Gnadenthron Gottes, für uns aussieht. Das ist nicht umsonst geschrieben. Und ich habe vor kurzem ein Buch von John Bunyan gelesen, da geht er auch den Vers durch, also ein paar Verse von Hebräer, und der Vers 4,16 ist auch dabei. Und es heißt Prayer auf Englisch, auf Deutsch heißt es, was ist Gebet? Gibt es auch auf Deutsch. Was ist Gebet? Kann ich sehr empfehlen. Da geht er nochmal viel tiefer, was den Vers angeht, hinein. Und dort gab es zwei Sachen. Er hat bildlich erklärt, wie der Thron, was der Thron der Gnade ist. Wie können Gläubige wissen, wie sieht der aus, der Thron der Gnade, so ein bisschen. Er hat ganz, ganz viele Punkte genannt. Und ich fand zwei sehr, sehr ansprechend für mich, oder sind mir sehr hängen geblieben. Und deswegen will ich einfach die mit euch teilen. Die zwei Beobachtungen, die er gemacht hat, John Bunyan. Er hat gesagt, erstens, wir erkennen den Thron der Gnade, weil er einen Regenbogen um den Thron hat, der aussieht wie ein Smaragd. Weil er einen Regenbogen um den Thron hat, der aussieht wie ein Smaragd. Schlag mit mir dafür Offenbarung, Kapitel 4, Vers 2 bis 3 auf. Und ich sage nur eine Beobachtung, was mit Regenbogen bedeuten kann. Er hat da, weiß nicht, wie viele Beobachtungen gemacht. 10, 12. Aber ich will, dass wir so ein Bild ein bisschen haben. Offenbarung, Kapitel 4, Verse 2 bis 3. Johannes gerade die Sendbriefe beendet. Und jetzt ist er mit Geist wieder erhoben zu einem besonderen Ort. Und zwar zum Thronsaal. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardes. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Ein Regenbogen um den Thron. Was soll uns der Regenbogen bei diesem Thron zeigen? Was soll er uns lehren? Es gibt einige Sachen, aber eine Sache, die er beschrieben hat, die mir hängen geblieben ist, ist, das erste Mal, wo der Regenbogen vorkommt, ist wann? In der Bibel? Genau, bei Noah. Bei Noah und der Bund mit Noah. Da kommt der Regenbogen zum ersten Mal vor. Er kommt dann später noch öfters vor und wird verbunden in einigen Dingen, aber ich will nur diese Verbindung machen. Sonst haben wir keine Zeit am Ende. Und der Bund mit Noah, der Regenbogen, das war das Zeichen des Bundes, den er mit Noah gehabt hat. Und das Interessante ist, der Bund, den er mit Noah gemacht hat, das war ein Gnadenbund. Es war ein Gnadenbund. Nun, wie komme ich darauf? Gott wollte die ganze Welt vernichten. Und das ist interessant, dann gibt es einen kleinen Satz. Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Erst danach wird beschrieben, dass er gottesfürchtig war und alles. Erst kam die Gnade dazwischen. Der Bund mit Noah war nicht darauf, er hat sich so gut gearbeitet. Es war die Gnade Gottes, die unterschieden hat, ihn und die anderen. Nicht seine eigenen Werke einfach. Es war die Gnade. Der Bund Noah, es war ein Gnadenbund. Und im Himmel, beim Thron, ist ein Regenbogen, weil er noch einen viel herrlicheren Bund zeigt. Ein Bund, der noch viel mehr Gnade hat. Nämlich der neue Bund der Gnade, der in Christus Jesus ist. Der als Hohepriester selber vertritt. Sodass wir immer einen Blick haben, wenn wir zum Thron der Gnade haben. Es ist ein Regenbogen dort. Er hat einen Bund der Gnade mit uns. Er ist umringt, sein Thron mit Gnade. Und das ermutigt uns. Das ist eine große Ermutigung für uns, wenn wir entmutigt sind. Können wir uns erinnern? Beim Gnadenthron ist ein Regenbogen. Ein Bund voller Gnade. Er hält auf ewig an, der Bund, und seine Gnade genauso lange. Und ein zweites Bild, was er beschrieben hat beim Gnadenthron, hat er gesagt, aus dem Thron der Gnade strömt ein Strom voller Gnade. Aus dem Thron der Gnade strömt ein Strom voller Gnade, ein Fluss voller Gnade. Schlagt mit mir dafür das letzte Kapitel von Offenbarung auf, Kapitel 22, Vers 1. Kapitel 22, Vers 1. Da heißt es, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Ein Strom, der voll Wasser des Lebens herauskommt aus dem Thron. Es ist Wasser des Lebens, des ewigen Lebens, was erquickt und erfrischt und einfach erbauend ist, was Nötigen hilft, was reinwäscht. Und beobachtet eine Sache, die sehr interessant ist. Es ist ein Fluss. Es ist kein Meer, es ist ein Fluss. Also es ist ein Strom, der beschrieben wird. Und zwei Sachen, ein Strom. Erstens, der Strom zeigt uns, seine Gnade ist fließend. Er behält sie nicht bei sich selbst. Als ob er sagt, das ist mein Bunker und du kommst nicht ran. Sie fließt heraus, um zu zeigen, sie ist da und fließt zu euch. Ich bin da, um sie mit euch zu teilen, könnte man sagen. Ich will sie zu euch bringen, die Gnade. Ein Strom, ein Fluss, der zu uns fährt, von lebendigen Wassers. Ja, wenn wir zum Gnadenthron kommen, dann dürfen wir wissen, es fließt Gnade zu uns. Der Herr will Gnade geben. Und zweitens soll es uns zeigen, was wir schon gesehen haben, es ist genug Wasser da. Wisst ihr, wenn man einen vollen Bunker hat und da ein bisschen Wasser wegnimmt, dann wird es ja immer weniger. Aber bei einem Strom, bei einem Fluss, ist es, weil es so fließend ist, wenn man da ein bisschen rausnimmt, merkt man es gar nicht, weil es die ganze Zeit fließt. Und das ist ein Bild dafür, dass es unendlich weiter fließt, die ganze Zeit. Es endet nicht, seine Gnade. Ein Strom, der herausfließt. Es ist genug da. Es ist also ein Gnadenthron, umringt mit einem Regenbogen, und ein Fluss des Lebens geht hervor. Um uns zu ermutigen, dorthin zu kommen. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr bei Stellen vorbeikommt, wo der Thron Gottes beschrieben wird, einfach mal drüber nachzudenken, wie er aussieht. Es gibt noch einige andere Sachen, aber die sprechen wir jetzt nicht an. Also das Buch spricht ganz, ganz viele Stellen an, kann ich euch empfehlen. Okay, wir haben uns den Gnadenthron angucken. Wir haben uns angeguckt, so lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Die Frage ist, wie sollen wir zum Thron der Gnade kommen? Das beschreibt uns der Vers auch. Er sagt, mit Freimütigkeit. Das ist die Art und Weise, wie wir zum Thron der Gnade kommen sollen. Nun, was heißt das? Freimütig zum Thron der Gnade. Das Wort selbst hier hat einige so ein bisschen Bedeutung. Ich will euch ein bisschen ein Spektrum geben, dass man so ein Bild hat von dem Wort, was es bedeuten kann oder benutzt wird. Es kann übersetzt werden so mit einer Offenheit im Reden. Offenheit im Reden. Also zum Beispiel, dass man nichts verschweigt oder nichts verhüllt von jemandem, sondern frei heraussprechen kann. Oder es wird auch mit Unerschrockenheit übersetzt. Also hat diesen Gedanken dahinter, dass man unerschrecken, ohne quasi irgendeine Angst und Schrecken irgendwo hintreten kann, sondern mutig quasi da treten kann. Aber es wird auch mit einem Akzent von Zuversicht oder einer freudigen Zuversicht oder einem freudigen Vertrauen und Hoffnung, dass man hinkommt, spielt im Wort auch noch eine Bedeutung. Also Offenheit im Reden, unerschrocken und auch eine Zuversicht.
Das bedeutet nicht, also als erstes, was bedeutet Freimütigkeit nicht? Das bedeutet natürlich nicht respektlos und Achtung, ohne Achtung, ohne Ehre einfach hintreten. Ja, freimütig, ja, ich muss ja gar nichts mehr beachten. Nein, wir treten zum Thron der Gnade, das haben wir vorhin schon gesehen. Was heißt dann aber freimütig? Und ich finde, die Bedeutung des Wortes, die helfen uns so ein bisschen zu verstehen, was das auch praktisch bedeutet. Erstens, ich will drei Sachen mitgeben, was es bedeutet, freimütig zum Thron der Gnade zu kommen. Erstens, es bedeutet, dass du mit Sicherheit, mit einer Sicherheit und einem Mut zum Thron der Gnade treten kannst. Was bedeutet das? Du brauchst keine Angst haben oder zu fürchten, dass du gleich hinausgejagt wirst. Wie zum Beispiel die Königin Esther, als sie zum König einging, war Todesangst da. Warum? Weil der König sie umbringen könnte. Und das ganze Volk, das hatte Angst, es hat gefastet und sie selber hatte Angst. Und wir können aber freimütig zum Thron der Gnade treten. Das bedeutet, wir brauchen nicht so eine Angst zu haben. Wir sind nicht wie das Volk Israel in einem feurigen Berg und sie können sich nicht nahen und haben Angst. Im Gegenteil, wir können freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Keine Angst haben, dass wir hinausgejagt werden, wenn wir reinkommen. Wir brauchen keine Bange haben, wir können sicher sein. Warum? Weil Jesus unser Hohepriester ist. Deswegen können wir in dieser Art Mut hinzutreten. Wissen, dass wir angenommen sind in ihm. Mutig hinzutreten, weil wir wissen, in ihm haben wir Vergebung. Und in ihm werden wir nicht hinausgejagt werden. Das Erste, mutig könnte man sagen. Zweitens, du kannst freimütig reden vor dem Thron der Gnade. Aufgrund unseres Hohepriesters sind wir auch zusätzlich frei in unserem Reden beim Thron der Gnade. Wir können das sagen und reden, was quasi auf unserer Seele liegt. Bei einem König normalerweise ist es so, dass wenn man hinkommt, nur eine bestimmte Zeit oft hatte oder bestimmte schnell durch und du musst es ganz streng formulieren, ganz wie du formulierst, wie du sagst, musst du ganz, ganz geregelt sein, sage ich mal. Aber wir haben eine Freimut in dem, was wir ansprechen und auch wie wir es ansprechen. Bedeutet wieder nicht respektlos, aber wir haben vorhin schon gesehen, dass wir gewissermaßen stottern kommen können. Wir können freimütig und frei heraussagen, was auf unserer Seele liegt. Ein König, ein großer König, normalerweise was, egal, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Wenn du nicht mit irgendwas kommst, was mit seinen Aufgaben direkt zu tun hat. Aber wir können mit Freimütigkeit kommen. Offen, frei mit unseren Sorgen, die uns plagen, mit den Gedanken, die uns nicht in Ruhe lassen. Wir können freimütig hinzutreten. Das heißt, wir können offen reden. Unsere Nöte und Schwierigkeiten, die kannst du in dem Sinne offen vor Gott legen. Nicht dreist, ohne Respekt, aber offen. Offen. Das ist die zweite Bedeutung, freimütig, dass wir freimütig hinzutreten können. Und der dritte Aspekt ist, dass wir ohne Zweifel oder mit Zuversicht zum Thron kommen können. Also freimütig mit Zuversicht. Wir können im Glauben und Vertrauen kommen, dass Gott dafür sorgen wird. Das heißt, wenn wir hinzutreten zum Thron der Gnade und unsere Bitte verrichten, können wir Freimut haben, Vertrauen und Zuversicht, Gott wird sich darum kümmern. Wir können wissen, Gott kümmert sich darum. Er wird die Bitte beantworten, auch wenn es nicht so immer ist, was wir bitten. Aber er wird die Bitte beantworten. Das ist den Mut, den wir auch haben können. Das Vertrauen, die Zuversicht, die Freimütigkeit, die wir durch Jesus Christus gewinnen, die wir haben. Weil wir wissen, Römer 8, 28, alle Dinge dienen uns zum Besten. Wir dürfen mit dieser Art Freimütigkeit auch zu ihm kommen, wenn wir eine Bitte an ihn vorgelegt haben. Das bedeutet natürlich nicht, alles erfüllt sich, was du sagst. Ein Zauberstab, darum geht es nicht. Aber Joseph Howe, auch ein Puritaner, hat es so passend zusammengefasst. Er hat gesagt, gute Gebete kommen niemals weinend nach Hause. Also ist ein Bild dafür, dass sie nie leer zurückkommen. Als ob das Gebet ein Mann ist, der losgeschickt wurde und der hat verwehrt alles weg und er kommt weinend nach Hause, weil er nichts bekommen hat. Nein, er sagt, gute Gebete kommen nie weinend nach Hause. Warum? Er sagt,
Ich kann sicher sein. Ich kann sicher sein. Das ist der dritte Aspekt. Ich werde bekommen entweder das, wonach ich gefragt habe, oder das, wonach ich hätte fragen sollen. Versteht ihr? Und das ist die Freimütigkeit, die wir auch haben können. Wo wir eine Sicherheit haben können, der Herr wird sich darum kümmern. Mutig, keine Angst haben, offen im Reden, freimütig in dem Sinne, was wir reden. Und drittens, mit Zuversicht, dass der Herr sich darum kümmern wird. Und unsere Freimütigkeit, sie ist alleine in unserem Hohepriester gegründet. Wir können freimütig hinzutreten, also wir können generell zum Thron der Gnade hinzutreten, weil er da ist, aber wir können auch freimütig nur hinzutreten, weil er unser Hohepriester ist. Allein in seinem Werk ist es gegründet. Und manchmal kommen wir ohne Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Manchmal ist unser Gebet nicht so, wie es hier beschrieben wird. Und da müssen wir uns an den großen Hohepriester erinnern. Das ist das, was unsere Arbeit dann ist. Unser Freimut kommt nicht daraus, weil ich so eine krasse Beziehung zu Gott aufgebaut habe über die Jahre oder sonst was. Oder weil ich die nächsten 3 Tage Bibel gelesen habe und sonst was. Es geht darum, dass wir einen großen Hohepriester haben. Und wenn wir ohne Freimut kommen, dann müssen wir uns beschäftigen mit dem Hohepriester, mit Jesus, den wir haben. Das wird uns den Freimut geben, den wir brauchen. Das ist mit Freimütigkeit. Nun, jetzt die Frage, was bekommen wir oder was erwarten wir beim Thron der Gnade? Was kommt heraus? Es heißt hier, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Beobachtet erstens, es sind hier keine spezifischen Dinge, die hier erwähnt werden. Zum Beispiel, tritt zum Thron der Gnade und ihr bekommt ein Auto irgendwie. Natürlich wäre es dumm. Du kommst mit einer Bitte und dann bekommst du ein Auto dafür. Aber es ist keine spezifische Sache, die erwähnt wird. Warum? Weil, was wird erwähnt? Gnade und Barmherzigkeit. Außerdem heißt es nicht, dass wir bekommen das, was wir bitten, sondern dass wir Barmherzigkeit und Gnade bekommen. Das heißt also nicht, wir können freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade und bekommen das, was wir gefragt haben, sondern wir bekommen Gnade und Barmherzigkeit. Und Gnade und Barmherzigkeit sind nicht einfach nur Dinge, quasi so irgendwie Geräte oder sonst was, sondern es ist quasi eine Einstellung von Gott gegenüber dir. Mit Gnade und Barmherzigkeit ist Gott eingestellt und gibt mit dieser Sache die einzelnen Dinge. Gott wird mit Gnade und Barmherzigkeit auf unser Gebet antworten. Und das kann ganz praktisch unterschiedlich aussehen. Was meine ich damit? Es heißt hier Gnade und Barmherzigkeit, aber praktisch kann das in den verschiedenen Lebenssituationen ganz, ganz anders aussehen. Es kann aussehen, dass du eine Erquickung brauchst und er dir Gnade schenkt, indem er dich durch eine bestimmte Textstelle erquickt. Dein Herz für Ruhe sorgt, dass du vielleicht wochenlang nicht hattest auf bestimmte Textstelle oder sonst was und der dir Ruhe gibt. Das kann ein quasi Geschenk seiner Gnade sein. Das können wir erlangen vom Thron der Gnade. Es kann auch ein Stück physisches Brot sein, was seine Gnade quasi zeigt, was in seiner Gnade vorhanden ist. Aber es kann sogar eine Demütigung sein der Gnade. Wenn du nämlich dafür gebetet hast, dass Gott dich erniedrigt und dir deine Sünde aufzeigt, kann es sein, dass du gedemütigt wirst. Und er dir mit seiner Gnade und Barmherzigkeit so antwortet. Aber es ist Gnade und Barmherzigkeit, die wir bekommen. Und das ist wichtig, das müssen wir verstehen. Das, was er gibt, ist quasi mit Gnade und Barmherzigkeit gewürzt. Es kommt aus dieser Zuneigung, das, was er uns gibt. Nicht aus irgendwie Feindschaft und Gleichgültigkeit, sondern wir empfangen Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Mit haben wir eigentlich. Wollt ihr kurz den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit hören? Also ich fand es voll cool. John Bunyan hatte das auch angesprochen in seinem Buch und ich fand, es war eine der besten Erklärungen, die ich bis jetzt gelesen habe, von Gnade und Barmherzigkeit, so ein bisschen der Unterschied.
Er hat gesagt, John Bunyan erklärt, dass Barmherzigkeit handelt, indem es das Elend ansieht und aufgrund des Elends des Menschen dazu bewegt ist, zu handeln. Habt ihr verstanden? Vitali ist Elend zum Beispiel. Und wenn ich Barmherzigkeit habe, sehe ich ihn an, ich sehe den Elend von ihm und sein Elend, er bewegt mich dazu, ihn Erbarmen zu zeigen, ihn, weiß nicht, irgendwas zu geben. Ich sehe, er ist hungrig und an Verhungern und ich gebe ihm ein Stück Brot. Versteht ihr? Das heißt, sein Zustand, er bewegt mich dazu, ihm ein Stück Brot zu geben. Versteht ihr? Barmherzigkeit. Und dann hat er gesagt, Gnade aber, sie wird nicht durch den Zustand von ihm bewegt, sondern durch den freien Willen in Gott selbst. Das heißt, Gnade ist nicht bewegt einfach durch den elenden Zustand, sondern Gott in seiner eigenen Wohlgefallen handelt an Menschen, wie er will. Versteht ihr den Unterschied? So gesagt, Gnade handelt freier in dem Sinne, frei aus seinem Wohlgefallen und Barmherzigkeit schaut mehr auf das Elend dessen. Und diese zwei Sachen sind das, was wir brauchen. Wir brauchen, dass der Herr immer wieder auf unser Elend schaut, weil wir so elend sind und die Hilfe brauchen. Und gleichzeitig brauchen wir seinen eigenen Wohlgefallen gegenüber uns. Und wichtig, das, wonach wir wichtig ist, besonders eingeschlossen sind damit auch die Vergebung der Sünden. Wir haben den Hohepriester gerade und bei Barmherzigkeit und Gnade ist Sündenvergebung mit eingeschlossen. Im Alten Testament wird zum Beispiel Barmherzigkeit oft benutzt, wenn es um Sündenvergebung geht. Das ist mit eingeschlossen, aber auch ganz, ganz andere Dinge, die wir erbitten. Ob es Nöte sind, ob es physische Nöte sind, ob es geistliche Nöte sind, ob es Erkenntnis ist, ob es Gotteswurst, die wir brauchen, ob es den Märtyrertod, den wir bald sterben müssen, ob es der physische Zustand ist, verschiedenste Sachen. Und wir kommen mit denen und er gibt uns Barmherzigkeit und Gnade. Und das sieht immer verschieden aus, praktisch, versteht ihr? Aber es ist immer Barmherzigkeit. Das heißt, er schaut auf unser Elend und es bewegt. Und Gnade, sein eigenes Wohlbefinden hat, könnte man sagen, Verlangen nach uns. Verlangen nach seinen Kindern. Und beobachtet, Gott gibt nicht das, wonach wir fragen, sondern das, was wir brauchen. Und das ist eine große Ermutigung, wenn wir den Vers lesen. Gott gibt nicht das, wonach wir fragen, sondern das, was wir brauchen. Gnade und Barmherzigkeit. Und das sieht praktisch immer ganz exakt aus, wie wir es gerade nötig haben. Beobachtet außerdem, es heißt hier, dass wir Barmherzigkeit empfangen, etwas von außen empfangen, es ist nicht aus uns gegründet. Und zweitens, dass Gnade finden. Und das ist interessant, wenn wir nicht im Gebet suchen, dann finden wir auch keine Gnade. Wenn wir nicht im Gebet suchen, dann finden wir auch keine Gnade. Wir kapseln uns, wenn wir nicht beten, ab von der Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Das ist das, was wir gerade gesungen haben im letzten Lied. Wer mag sagen und vermessen, wie viel Segen verloren geht. Segen geht verloren, Gnade geht verloren in dem Sinne. Wir sind abgekapselt, wenn wir nicht beten. Gnade finden bedeutet, wir sind aufgerufen zu suchen, zu beten. Gott hat Gnade auch an uns, wenn wir nicht beten, aber wie viel Gnade geht uns verloren, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht zu ihm im Gebet kommen. Es ist so, als ob wir den Wasserhahn zudrehen seiner Gnade, wenn wir nicht beten. Gnade und Barmherzigkeit, sie fließt nicht mehr. Es kommt Tropfen vielleicht heraus. Und wie viel Segen haben wir schon verprasselt, indem wir nicht gebetet haben? Und beobachtet als letztes, wann bekommen wir Gnade und Barmherzigkeit? Wann bekommen wir Gnade und Barmherzigkeit? Das heißt hier, damit wir Gnade empfangen und damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Zu rechtzeitiger Hilfe. Beobachtet erstens, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. In unserem Leben brauchen wir immer Hilfe.
Johannes Kapitel 15 sagt es klar, getrennt von ihm können wir gar nichts tun. Wir brauchen immer Hilfe von ihm. Aber es gibt Zeiten, wo wir nochmal besonders in der Not sind. Besonders in der Not sind. Und wir können wissen, Gott sendet, wenn wir besonders Hilfe brauchen, auch besondere Hilfspakete raus, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Und er sendet diese Hilfspakete der Gnade und Barmherzigkeit immer rechtzeitig. Sie ist nicht zu früh am Platz und sie ist auch nicht zu spät. Sie ist zur rechtzeitigen Hilfe, zur gemäßen Zeit, dann, wenn wir es wirklich brauchen. Er sendet sie nicht zu früh, sodass wir sie vielleicht verachten, seine Gnadenpakete. Aber er sendet sie auch nicht zu spät, sodass sie schon nichts mehr bringen. Eine Ladung zur rechten Zeit, oh, wie hilfreich ist das. Und das ist ein großer Trost. Gott wird das geben, was wir brauchen und dann geben, wann wir es brauchen. Aber das heißt nicht, dass wir nur in besonders schweren Zeiten zum Thron der Gnade kommen sollen. Ich komme zu besonderen Zeiten zu hin, dann wird er zu besonderen Zeiten schicken. Das ist nicht das, was der Vers hier aussagt. Im Gegenteil, wir können schon im Voraus eine Menge Gnade und Barmherzigkeit von Gott anfordern. Wir können schon Vorbestellung machen quasi. Wir können schon eine Vorbestellung für die Gnade und Barmherzigkeit machen, die dann ankommt, dann, wenn wir es brauchen. Wir können ein Bunkerlager mit Gnade, wenn wir beten. Und sie wird dann kommen, wenn wir sie brauchen. Wenn wir sie brauchen. Das bedeutet, wir können jetzt schon beten für bestimmte Sachen, wo wir wissen, es wird Herausforderungen geben. Was meine ich damit? Zum Beispiel, erstens, wenn du heiraten möchtest und der Herr das schenkt, dann wird das eine Zeit sein, wo du besonders viel Gnade brauchst. Weil mit großen Veränderungen kommt auch viel, viel Versuchung, viel Schwierigkeiten mit dazu und es ist Gnade gebraucht. Und du kannst jetzt schon Hilfspakete dafür anfordern quasi. Beten, dass der Herr Gnade und Barmherzigkeit schenkt, wenn es soweit ist, zur rechtzeitigen Hilfe. Oder wenn wir nicht viel Geld haben, aber Aussicht haben darauf, dass wir gerade studieren und nicht so viel Geld, aber nach dem Studium, zack, der Gehaltscheck dann sehr, sehr hoch geht, können wir jetzt schon beten, dass er uns bewahrt vor Hochmut in Geld und dass wir ihn vergessen. Weil wir wissen, es wird eine besondere Zeit der Anfechtung sein. Kannst du jetzt schon Gnadenpakete anfordern? Oder dass wir für Ausharren beten können, wenn Verfolgung entsteht. Oder wenn du Möglichkeit hast, mit jemandem zu reden oder sonst was. Du kannst jetzt schon dafür beten. Oder du kannst auch schon jetzt dafür beten, für deinen Tod. Wie du in den Tod gehst. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber irgendein Prediger hat Gefängnisarbeit geleistet. Und da war ein Gefängnisinsasse, der gläubig geworden ist. Er ist gläubig geworden und dann ist der Prediger zu ihm gekommen und hat gefragt, was willst du jetzt eigentlich im Gefängnis machen? Er hat gesagt, ich will zeigen, wie ein Christ lebt. Wie ein Christ lebt. Und dann, Monate vergingen, uns wurde herausgestellt, er ist todkrank. Der Prediger fragt ihn, was willst du jetzt zeigen? Und er hat gesagt, ich will zeigen, wie man als Christ stirbt. Und wir können jetzt schon Gnadenpakete anfordern. Dafür, wenn unsere Zeit gekommen ist. Glaubt mir, wir werden sie brauchen. Ein anderes Beispiel, was ich sehr interessant fand, ist aus der Kirchengeschichte. Ein Mann, der sehr stolz war und gesagt, wenn Verfolgung kommt, ich werde frei heraus für den Herrn verbrennen. Als Verfolgung entstanden ist, war er der Erste, der weggerannt ist und Christus verleugnet hat. Und ein anderer, er hatte große Angst vor dem Tod. Er hatte wirklich Angst zu sterben für den Herrn. Aber er hat gebetet. Er hat Gnade und Barmherzigkeit angefordert. Und obwohl er davor so viel Angst hatte, zur rechtzeitigen Hilfe, dann, wenn es soweit war bei ihm, konnte er treu bleiben bis in den Tod. Die Gnade ist gekommen zur rechtzeitigen Hilfe. Und genauso können wir uns vorbereiten, indem wir Gnade bei Gott suchen. Gott sendet Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Zum Ende möchte ich noch genau dazu nochmal aufrufen und ermutigen. Die Anwendung war die ganze Zeit der Vers. So lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade. Komme freimütig zu Gottes Thron der Gnade. Thomas Watson hat ein so treffendes Zitat gesagt, was so weh tut für uns Christen, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Er hat gesagt, Christus ist bereitwilliger zum Kreuz gegangen, als wir Christen zum Thron der Gnade. Christus ist bereitwilliger zum Kreuz gegangen, als wir Christen oft zum Thron der Gnade. Und ich will dich fragen, wie sieht dein Gebetsleben aus? Wann warst du das letzte Mal mit deiner ganzen Seele beim Thron der Gnade? Oder schaust du immer wieder kurz rein durch die Türlücke beim Gebet vor dem Essen und anderen kurzen Gebeten? Wann warst du letztes Mal verweilt beim Thron der Gnade? Einen größeren Besuch abgestattet als kurz, zack, bei dem Kopf rein und wieder raus. Und wenn du nicht zum Thron der Gnade kommst, dann verpasst du den unglaublich schönsten Ort, wo man sich befinden kann. Bei Gottes Thron der Gnade. Und du verpasst außerdem einen Sack voller Gnade und Barmherzigkeit, der frei daliegt und immer abzuholen ist beim Thron der Gnade. Ja, geh in deinem Gebetsleben genauso eifrig nach, wie du es beim Bibellesen tust. Komme täglich zum Thron der Gnade. Wir brauchen nämlich täglich die Hilfe. Und wenn du denkst, entmutigt bist von Sünde, wie soll ich großer Sünde nur zum Thron der Gnade kommen? Ich bin voller Schmutz, mein Leben ist mit Sünde durchtränkt. Dann vergiss nicht, der Grund unseres Kommens ist unser Hohepriester. Unser Hohepriester. In Barmherzigkeit und Gnade steckt auch Vergebung. Steckt auch Vergebung, die uns gerne rüberwischt. Und die Wunden sind manchmal tief und tun weh. Aber er holt ein heilsames Balsam der Gnade und Barmherzigkeit raus und schmiert sie über dich. Und wenn du in physischer Schwachheit kommst, gibt es auch genug Kraft, den er durch seinen Geist gibt, um auszuharren. Ja, auch Gesundheit, wenn es sein Wille ist. Aber auf jeden Fall genug Kraft und Gnade, es auszuharren. Wisst ihr was? Habt ihr darüber nachgedacht? Wir werden die Ewigkeit vor Gottes Thron verbringen, bei ihm sein. Das ist der Ort, wo wir Christen eigentlich hinziehen. Wo wir sagen, da wollen wir in Ewigkeit sein. Warum verbringen wir so wenig Zeit hier auf der Erde, dort, wo wir sein wollen? Dort, wo unser ewiges Ziel ist, bei Gott, beim Thron der Gnade. Ich möchte dich dazu ermutigen, komme oft zum Thron der Gnade. Plane dir viel Zeit ein dafür. Immer wieder Abschnitte. Beim Lesen von Gottes Wort ist es, als ob wir die Handschrift unseres liebenden Vaters lesen, die er uns dagelassen hat. Aber beim Beten kommen wir in seinen Thronsaal hinein, in sein Zimmer, vors Angesicht unseres Vaters. Verlangst du, bei Gott zu sein? Schmachtet dein Herz in Richtung Himmel und Gnadenthron? Dann will ich dich fragen, warum begibst du dich nicht dorthin? In Geist vor seinen Thron. Lasst uns dieses große Privileg des Gebets nicht vernachlässigen. Wir werden in allem Mangel haben, wenn wir nicht beten. John Bunyan hat es treffend gesagt. Er hat gesagt, du kannst mehr tun, als zu beten, wenn du gebetet hast, aber du kannst nichts mehr tun, außer zu beten, wenn du noch nicht gebetet hast. Und das stimmt. Das stimmt. Mögen wir ermutigt sein und ermahnt sein, freimütig zum Thron der Gnade zu treten. Lasst uns gemeinsam aufstehen, genau das tun, zu unserem Gott, vor seinem Thron der Gnade kommen.